Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyrer, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einer der Gründe, warum ich eigentlich ein Fan meines eigenen Podcasts bin, ist, dass ich beim Produzieren und Vorbereiten der Folgen immer wieder sehr spannende Menschen kennenlerne und immer wieder über Themen etwas lernen darf, von denen ich manchmal wenig oder auch keine Ahnung hatte. Und ich freue mich, heute mal wieder eine Folge zu machen, die genau in diese Kategorie fällt, mit einem Gast mit einer, wie ich finde, sehr spannenden Vita. Und wir werden heute auf ein Thema schauen, das im Herzen sehr digital ist und von dem ich ehrlicherweise bisher nicht so wirklich viel wusste. Es geht heute um E-Sports. Konkret soll es heute so ein bisschen darum gehen zu verstehen, E-Sports ein echt globaler Markt und darum, wie dieser, ja, dieses Online-Spielen auch Menschen verbindet. Und ich freue mich heute sehr, dass Thorsten Zippern heute zu Gast ist. Er ist ja so ein Urgestein des E-Sports in Deutschland, hat da eine ganze Reihe von Firmen gegründet und geführt. Seine erste Firma in dem Bereich 1997 gegründet, daher darf ich, glaube ich, wirklich sagen, Urgestein des E-Sports. Inzwischen ist er Academic Lecturer für Mathematik und E-Sports bei der IU, der International University, und am London Institute of Banking und Finance. Lieber Thorsten, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Ja, lieber Jan, vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein.
Thorsten, ich freue mich total auf die Diskussion. Ich weiß, dass ich ganz viel lernen werde. Bevor wir da einsteigen, ich habe ja schon so ein bisschen skizziert und dich vorgestellt als Urgestein des E-Sports. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern so ein paar Worte darüber sagen, über deinen Werdegang und auch, was du jetzt heute bei der IU machst? Ich finde das nämlich eigentlich ganz spannend.
Sehr gerne. Aber bevor ich jetzt auf mich zu sprechen komme, erkläre ich mal kurz, was man unter E-Sport versteht, weil man sonst vielleicht immer so ein englisches Wort hat, was man irgendwie mal gehört hat. Und dann würde ich ein paar Sachen zu mir erzählen. Und zwar ist E-Sport erstmal so der Begriff, dass ich gegen andere Leute mit einer Computer oder mit einer Spielkonsole ein Spiel spiele. Also ähnlich wie ich Schach spielen kann oder wie ich Fußball gegeneinander spielen kann, kann ich halt Spiele an der PlayStation spielen. Früher hatte man FIFA gespielt, das kennen vielleicht viele, ist ein Fußballspiel. Und in dem Moment, wo Vater, Sohn, Mutter und Tochter oder wie auch immer oder Freunde zusammen oder Freundinnen zusammen gegeneinander spielen, kann man das schon als E-Sport bezeichnen. Und sogar Mario Kart ist ja, glaube ich, auch ein relativ bekanntes Spiel. Sobald man zwei oder mehr Personen dabei hat, ist das E-Sport, also elektronischer Sport. Und das immer so als Grundlage. Und ich fand es immer sehr faszinierend, habe auch früher als Kind schon, als Jugendlicher sehr viel gespielt mit dem 64er und so. Und hatten damals zwei Freunde, die haben zusammen Quake gespielt, als die ersten Spiele. Und die waren so abgelenkt von dem ganzen Thema, von der ganzen Welt und von der ganzen Umwelt, dass wir gesagt haben, ja, es macht irgendwie so einen Spaß, es ist so ein fesselndes Erlebnis, da musst du eigentlich mehr machen. Und da, so kam es, dass wir 97 unsere erste Firma gegründet haben, die Netstadt. Und dann 1999 sogar die allerersten offiziellen deutschen Meisterschaften der Computerspiele durchgeführt haben, im Spiel StarCraft Brood War. Dann haben wir auch die New Economy-Zeit mitgenommen, auch mit Investoren, allem drum und dran, und haben dann die ersten Messe-Events auf der IFA mit 2000 Quadratmetern durchgeführt. Da war dann Intel mit dabei, Hewlett-Packard, eBay, Red Bull, Ubisoft, haben eine LAN-Party mit Siedler gemacht und auch viele andere Partner. Haben dann die ersten Zuschauer-Events gemacht. Also man muss sich vorstellen, dass gut 99 saßen wir auf einer Treppe vor so einem Kino und haben da 8 Monitore gehabt. Wir haben dann im Jahr 2003, 2004 am Alexanderplatz in Berlin richtig ein Kino angemietet mit 2 Kinosälen, mit jeweils 300 Plätzen und wussten ehrlich gesagt gar nicht, ob irgendjemand kommt, weil uns das nicht klar war. Und wir hatten 60.000 Euro an Preisgeldern, aber das war ein voller Erfolg. Wir haben auf Pro7 da, auf der Süddeutschen, auf Spiegel Online und Focus haben wir dann auch mediale Präsenz gefunden, haben das Thema dann erweitert, waren auf der Games Convention über viele Jahre und hatten da mit 2.000 bis 2.500 Quadratmetern eines der größten Stände. Parallel haben wir für Leute, die im E-Sports aktiv sind, das Team Mousebots aufgebaut. Das ist so eine Art Bayern München ist E-Sports. Ich war da 7 Jahre lang Marketingleiter. Ich habe eine Agentur mitgegründet, die ist Freaks for You. Der Nachfolger Freaks for You Gaming ist jetzt die größte Gaming-Agentur weltweit. habe dann mit einer eigenen Agentur, mit der eGames Media, für den Kicker den Bereich E-Sport komplett aufgebaut, habe für Sport 1 eine TV-Sendung mit 1 Million Zuschauer gehabt, habe dann Sport 1 Games mit Browser Games durchgeführt. Und dann haben wir als E-Sport-Studio uns um den Bereich Fußball, E-Football gekümmert, haben mit vielen Bundesligisten zusammengearbeitet, mit Bayern München, mit dem HSV, haben für Hoffenheim den ganzen Bereich aufgebaut und haben auch für die VBL, für die Virtual Bundesliga, die Übertragung in unserem TV-Studio gemacht, haben für die FIFA gearbeitet, haben da die Europameisterschaft organisiert, den Oberschiedsrichter gestellt, mit der NFL zusammen haben wir Madden-Turniere veranstaltet und ran und haben die Leute nach Florida geschickt. Das ist ja auch gerade wieder Football und NFL Pro Bowl Zeit. Und haben, und das war so der Höhepunkt, auch 3 Weltmeisterschaften durchgeführt mit dem Welt-Eishockey-Verband, mit dem IIHF. Und wie in jeder Branche ist es so, nach über 25 Jahren, und da gehöre ich auf jeden Fall zu den 5 bis 10 Leuten, die den von der Peak auf aufgebaut haben. Natürlich gibt es auch noch andere Akteure. Ist es so, dass es eine Konsolidierung gibt und dass man irgendwann so, wenn man so eine oberen Hälfte quasi des Arbeitslebens ist, so ich werde das 50 dieses Jahr, ist die Frage, möchte man das jetzt weitermachen, nachdem man auch viele, viele Jahre Rock'n'Roll im Endeffekt im E-Sport hatte, oder möchte man sich nochmal umorientieren? Ich habe zum Glück Informatik und Mathematik studiert und die IU ist die größte Hochschule in Deutschland und die haben Dozenten gesucht und dadurch, weil ich im E-Sport-Bereich als Dozent tätig war, habe ich total Lust bekommen auf dieses Thema und habe doch relativ schnell mit der IU mich da unterhalten. Wir wurden auch sehr schnell einig. Und dann kam es so, dass ich sowohl den Bereich Mathematik so als Brot- und Buttergeschäft habe wieder aufleben lassen, was mir sehr großen Spaß macht. Und die IU auch spitz bekommen hat, dass ich ja den Bereich E-Sport auch ja, was dazu beitragen kann. Und dadurch bin ich der Modulverantwortlicher geworden, habe ein E-Sport-Marketing-Skript geschrieben und bin für den Bereich E-Sport-Marketing und Events verantwortlich und freue mich, das auf akademischer Art und Weise noch jetzt weiterführen zu können.
Ja, Thorsten, ich finde das total spannend und eine Sache, die für mich so ein bisschen der Nachhall auch unseres Vorgesprächs war und das klang gerade schon auch in deiner Begeisterung mit, ist, dass das ja auf der einen Seite kein so ganz junger Markt mehr ist, ja, mit jetzt irgendwie fast knapp 30 Jahre her, dass du da irgendwie mit deiner ersten Firma gestartet bist, ja, und auf der anderen Seite irgendwie immer noch ein sehr, sehr spannender Markt, in dem auch aktuell der sich weiterentwickelt, der irgendwie nicht stillsteht, ja. Kannst du da noch so ein bisschen, glaube ich, den Einblick geben? Also ich habe verstanden, dass es auch sehr vielseitig, glaube ich, ist, ja, aus einer, was da alles passiert, aber aus einer wirtschaftlichen Sicht, wie muss ich mir diesen E-Sports-Markt vorstellen? Weil das ist ja dann doch, glaube ich, anders als ein klassischer Sportmarkt, oder?
Ja und nein. Also was natürlich sehr, sehr spannend ist, ist die digitale Natur des E-Sports. Das heißt, es ist relativ egal, wo ich sitze und wann ich mit den Leuten spielen möchte. Also viele Teams sind sehr international aufgestellt, auch europäisch sind da die Grenzen sehr, sehr fließend. Es ist eigentlich eher die Internetverbindung und ja, die Zeitzonen, die dann Strich durch die Rechnung machen. Aber per se ist das Thema so, dass du eine gute Internetverbindung brauchst, gute Teamleute und vielleicht auch einen schnellen Rechner und dann erstmal miteinander spielen kannst. Anders als beim normalen Sport, wo du die Leute miteinander auf dem Fußballplatz oder wo auch immer vereinigen musst. Die nächste Sache ist die, dass du das Thema Kommunikation auch extrem, was auch ein bisschen unterbelichtet ist, extrem nach vorne bringen kannst. Also wenn du jemanden hast, der vielleicht 15, 16 ist und mit einem Freund mal Fortnite spielt und der Freund zieht von Berlin nach Stuttgart, dann könnt ihr trotzdem immer noch aktiv bleiben, die Leute, weil sie zusammen ein Computerspiel haben und ein Medium haben, mit dem sie gemeinsam da quasi unterwegs sind. Und das ist die eine Sache, die sehr spannend ist. Aber jetzt, um mal so einen großen Blick zu geben, es gibt ja sehr, sehr viele Titel, die alle E-Sport-tauglich sind, aber im Kern ist es so, dass eigentlich die beiden großen Titel League of Legends und Counter-Strike sind, die schon seit längeren, Counter-Strike seit fast 25 Jahren, den E-Sport-Markt dominieren und auch die meisten Zuschauerzahlen haben. Mhm.
Und wenn du sprichst ja jetzt schon was an, also ich habe ja die Leute, die das spielen und wenn ich mit meinen Freunden eines dieser Spiele spiele, dann bin ich ja im Prinzip Amateurspieler in diesem Sport, so wie mein Sohn Fußballspieler ist, ja, aber es gibt da ja auch einen Teil des Geschäftes, wo Leute das spielen und es gibt eben Zuschauer, das ist das, was glaube ich eigentlich das ist, was man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, oder?
Es gibt 2 Aspekte. Der eine Aspekt, du hast gerade Fußball angesprochen. Ich glaube, es gibt 7 Millionen aktive Spieler und Spielerinnen in Deutschland beim TFB, die registriert sind. Mhm. Es gibt einen extrem gut organisierten Amateursport. Da kann ich in der Liga mitspielen, wo ich mich zugehörig fühle, auch in anderen Sportarten.
Also im Fußball sagst du jetzt das
quasi. Im Fußball und auch im Tischtennis oder je nachdem, welcher Sport ich aktiv bin. Interessanterweise gibt es sowas im E-Sport so gut wie gar nicht. Also der ganze Bereich Amateursport, von dem der Fußball ja eigentlich lebt, der ist im E-Sport kaum vorhanden. Es gibt extrem gute Weltmeisterschaften, extrem gut gemachte Turniere, aber je weiter es nach unten geht, desto weniger ist eigentlich die Professionalität und auch die Organisation gegeben und auch die Reichweite. Und jetzt zum Thema Reichweite. Es ist völlig richtig, es gibt zum Beispiel Twitch, das ist so der Platzhirsch, der wurde vor vielen Jahren für $1 Million an Amazon verkauft. Und das muss ich mir so vorstellen, dass ich auf twitch.tv gehe und dann habe ich entweder eine Veranstaltung, die ich gut finde, oder ich habe einen entsprechenden Influencer, dem ich folge und der dann die Dinge überträgt oder den ich beim Spielen zugucken kann. Und da gibt es extrem große Reichweiten mittlerweile, allerdings nur bei den ganz, ganz großen Spielen. Die machen einen großen Anteil, der Rest, der hat hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, aber es sind halt die Platzhirsche, die vor allem die Reichweite haben. Und das ist natürlich dann interessant für Partner und auch für Spielepublisher aufgrund dieser Reichweite, die nicht mit dem linearen Fernsehen irgendwie erreicht werden kann, weil das ein sehr digitales Publikum ist, mit der Reichweite zu arbeiten und auch zu vermarkten.
Und das heißt, da geht's dann, also die verdienen ihr Geld dann über Vermarktung, über Sponsoren und so weiter, weil sie eben dann ein Publikum erreichen, das ich mit einem linearen klassischen Fernsehen zum Beispiel nicht erreiche. Und das ist dann häufig das Geschäftsmodell dahinter.
Ja, die Frage ist, aus welcher Sicht? Fangen wir mal mit dem Publisher an. Der Publisher ist derjenige, das ist der Spielehersteller und der ist auch der Besitzer der IPs, also der ganzen Lizenzen. Wenn wir beide der Meinung sind, wir machen jetzt mal eine League of Legends Weltmeisterschaft und haben da ein paar Sponsoren über den Podcast gefunden, wäre es nicht möglich, weil wir nicht die Lizenz für das Spiel bekommen würden. Anders als wenn man jetzt zum Beispiel mal ganz krass sagen würde, wie es bei der Border League oder bei der Icon League gerade der Fall ist, ich nehme Fußball und dann lege ich mal los und gucke, dass ich da was zusammenfinde. Das ist erstmal nicht möglich. Das heißt, erstmal liegt alles in der Hand des Publishers und damit unterbindet der. Hat auch mal bei irgendwelchen Studenten hat er auch schon irgendwelche Watchpartys mit 40 Mann einfach verboten, weil er es nicht wollte.
Das heißt aber bei dem, also das Spiel, das ich von meinen Kindern gut kenne, ist ja diese FIFA-Spiele oder FC-Spiele heißt es, die von diesem EA sind. Das heißt, wenn ich da was ausrichten möchte, so wie ihr das, wenn ich das richtig verstanden habe, ja über den Kicker und für die Bundesliga gemacht habt, dann muss man da eine Lizenzierung von EA Sports holen.
Richtig. Und meist ist es auch so, dass man unter $2,000 oder Euro Preisgeld bleiben muss, um nicht die eigenen Turniere zu gefährden. Unter dem, so um halt auch nicht eine zu große Wichtigkeit zu erlangen. Das Thema DFB und DFL kommen wir gleich noch zu sprechen, aber auch kurz bei den Publishern. Und die haben natürlich ein originäres Interesse, wenn so ein Spiel rausgebracht wird, einen möglichst langen Lebenszyklus zu haben. Und bei League of Legends ist es beispielsweise so, dass das Spiel kostenlos zur Verfügung steht und dass ich mir In-Game-Items kaufen kann. Also ich kann bei bestimmten Charakteren, die kann ich ein bisschen aufhübschen, aber sie haben keine Auswirkung auf das Spiel an sich. Das ist also reines Aufhübschen, aber nicht in irgendeiner Art und Weise spielentscheidend. Und das ist ein sehr interessantes Modell, dass ich erstmal so eine Einstiegsdroge habe, quasi mit einer sehr niedrigen Einstiegshürde und dann gucken kann, ob mir das Spiel gefällt. Und wenn es mir gefällt, dann kann ich da auch weiter aktiv sein. Der nächste neben den Publishern, der nächste Teil sind die Spieler und sind die Teams. Natürlich ist es wie beim normalen Sport und beim Fußball, sind die Teams die eigentlichen Helden und Protagonisten, die die großen Reichweiten bringen. Mhm. Und da ist natürlich entscheidend, dass die großen Teams auch die Spiele spielen. Und da gibt es mittlerweile halt auch Ligen, wie bei League of Legends, bei der LEC in Europa, dass du, das waren so 8 bis 10 Millionen US-Dollar an Lizenzgebühren zahlen musstest, um diesen Slot zu kriegen. Und dann bist du auch in so einem Closed System drin. Schalke hat das auch gemacht vor vielen Jahren, musste leider die Lizenz verkaufen, weil sie dann abgestiegen sind, aber haben aus den 8 Millionen 20 Millionen gemacht. Okay. Und das ist schon sehr spannend, wenn du da in der obersten Liga mit dabei bist. Als nächstes hast du natürlich dann die Agenturen und Firmen im E-Sport-Bereich, die auch so ein bisschen ihre Freunde sichern wollen. Aber da bist du natürlich auch so ein bisschen Dienstleister und musst schon sehr, sehr gut sein, um überhaupt eine Berechtigung zu haben, weil Firmen wie Riot Games, der Publisher von League of Legends, die machen sehr viele Dinge selber. Counter-Strike wiederum ist von Valve, ist eine sehr kleine Firma im Verhältnis. Da wird sehr viel outgesourced und da hast du als Agentur die Möglichkeit, Counter-Strike-Turniere durchzuführen. Aber um ein gutes Counter-Strike-Turnier durchführen zu können, musst du halt eine 500.000 US-Dollar an Preisgeldern schon irgendwie erstmal organisieren, dann hast du nochmal so einen Orga-Aufwand, musst die Reisekosten übernehmen. Also damit einen Profit rauszugehen, ist auch nicht ganz leicht. Das ist dann eher Richtung Wettanbieter, die sich diesen Spaß leisten können. Und als letzten Partner jetzt in diesem ganzen Bereich sind die Influencer, die natürlich mit einer gewissen Reichweite auch in die ganzen Themen reingehen Und ohne das jetzt, führt das ein bisschen zu weit, aber Leute, die das interessiert, der Hand of Blood und Eintracht Spandau, die haben auf die Spitze getrieben, die haben ein eigenes E-Sport-Team gegründet, haben aber an die alte Fußballtradition quasi so angeknüpft und haben ein hervorragendes Brand mit Eintracht Spandau geschaffen und haben sogar beim Spobis im Jahr 2023 eine riesige Reichweite mit dem Interview geschafft. Aber das führt jetzt, wie gesagt, zu weit. Aber das sind einfach nur die Protagonisten, die in diesem E-Sport-Bereich drin sind.
Und kann man da als, nur für mich zum Verständnis, kann ich als, weil die verschiedenen Spieler, die ja dann Unternehmen sind und so weiter, verstehe ich, aber die Spieler, die wirklich das Spiel dann spielen vor der Kamera, gibt es da Leute, die davon leben können?
Ja, also du kannst davon ausgehen, wenn ein Verein oder ein Clan 10 Millionen US-Dollar gezahlt hat, für die Lizenz, dass der Rest dann auch ganz gut erstmal aufgestellt
ist. Okay, also die kommen da, das sind dann schon, also sozusagen, da gibt's so eine Art Profisegment, die davon für mich überraschenderweise leben können.
Ja, ich glaube, die können auch gar nicht mehr so schlecht davon leben. Aber es ist natürlich dann auch, die haben dann auch eigene Häuser, wo die Spieler dann wohnen, haben auch eigene Köche, haben dann auch eigene Fitnesstrainer. Und da reden wir jetzt auch nicht über 2000 Euro brutto im Monat über die besten Spieler, sondern das ist ein ganz sechsstelliges.
Das ist ein Profisport.
Das ist ein Profisport. Und mit extremem Druck und 10 Stunden am Rechner hängen jeden Tag und da spielen, da musst du auch gucken, dass du da ein bisschen, ich möchte gar nicht von einer Work-Life-Balance, sondern vielleicht von einer Work-Sport-Balance, dass das funktioniert. Das ist schon ein ganz hartes Business. Zu guter Letzt, ein bisschen separat davon zu sehen, weil wir die Player besprochen haben, König Fußball ist ja in Deutschland sehr, sehr groß. Die DFL hat vor 10 Jahren angefangen, da einen eigenen Modus auch zu haben, im Spiel FIFA jetzt EA Sports FC als Nachfolger, und hat auch erkannt, dass im Endeffekt die Jugendlichen mit 16, 17 Jahren an der PlayStation hängen und nicht mehr im Fußballverein sind und dadurch auch die jungen Menschen versuchen möchten, anzusprechen. Und das seit 10 Jahren. Jetzt haben sie vor 2 Jahren in der Saison 23/24 angefangen, die Statuten zu ändern. Also die DFL ist in der ersten und zweiten Bundesliga der Hausherr über diese beiden Ligen und der DFB macht die Nationalmannschaft in die dritte Liga abwärts. So, und die DFL hat jetzt also genau 2 Ligen, die sich kümmert, und hat in ihren Statuten aufgenommen, dass es eine dritte Liga gibt, die Virtual Bundesliga, die verpflichtend ist für sämtliche Bundesligisten. Das bedeutet, Bayern München, Borussia Dortmund, wie sie alle heißen, ob sie wollen oder nicht, müssen ein E-Sport-Team jetzt bei sich haben im Kader und sind verpflichtet, an der Virtual Bundesliga teilzunehmen.
Krass.
Lustiger Funfact, Union Berlin weigert sich, die müssen auch dann Strafe zahlen, ist ihnen aber egal, sie wollen sich aufs Kerngeschäft fokussieren. Aber das ist schon nicht ganz unwichtig, und das kommt dann auch dazu, dass zum Beispiel SC Paderborn in der letzten Saison die Virtual Bundesliga gewonnen hat und sogar offizieller Champions-League-Sieger wurde. Von der UEFA, von der E-Champions League, und da auch Red Bull geschlagen hat, und das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung, also in jeglicher Hinsicht. Aber man muss halt auch, es gibt aber auch 2 Dinge, die man da auch wissen muss. Die Reichweite an sich hat sich ein paar hundert oder ein paar tausend Leute auf Instagram erhöht, trotz dieser großen Siege. Und die Reichweite an sich ist sehr überschaubar, obwohl das eines der größten Entertainment-Produkte in Deutschland ist. Das Spiel EA Sports FC als Nachfolger von FIFA. Die Zuschauerschaft sehr, sehr gering. Die hängen dann 1, 2 großen Influencern, aber nicht an der DFL. Die haben ganz massive Reichweitenprobleme und dadurch auch Finanzierungsprobleme für die Teams. Und das ist also eine Sache, die wird durchgezogen aus strategischen Gründen, aber ist weit, weit weg hinter dem E-Sport, über den wir gerade gesprochen haben, League of Legends, Counter-Strike, punkto Reichweite. Trotz der großen Brands dahinter.
Also, super spannend. Ich glaube, auch aus einer strategischen Sicht könnte man da jetzt viel drüber nachdenken und diskutieren, warum macht eine DFL das? Ja. Jetzt hast du aber was angesprochen. Wir haben da in Deutschland natürlich die deutschen Teams, eine Union Berlin, die nicht mitspielt, oder eine Eintracht Frankfurt oder Braunschweiger oder so. Das ist ja alles sehr, sehr deutsch. Jetzt ist das eigentlich aber ein globaler Sport, ja, natürlich. Ja, und das hattest du ja eingangs auch schon gesagt. Das ist ja auch das, was es anders macht als der Fußball mit dem harten Fußball, und diese ganzen Spiele sind globale Spiele. Ist da Deutschland ein Markt, der generell kleiner und hinten dran ist mit anderen Ländern, und gibt es da andere Länder, wo das viel größer ist? Ich denke da jetzt irgendwie USA, Asien. Hast du dazu eine Perspektive?
Sehr, sehr spannende Frage. Also Deutschland war über viele, viele Jahre und Jahrzehnte eines der größten E-Sport-Länder und Nationen.
Wirklich? Okay.
Da waren auch viele der wichtigsten Firmen waren da. Und nach so USA, Korea, Deutschland waren wirklich sehr, sehr wichtige Märkte. Und natürlich Korea seit jeher von der Infrastruktur, die auch schon sehr früh sehr breitbandiges Internet haben und auch sehr, sehr früh auch ein kulturell das Thema Gaming und Computerspiele bei sich verankert haben. Das ist ein großer Player. Und in den USA natürlich auch. Denn da ist das Thema Shooter ein sehr großes Thema. Allerdings gibt es jetzt eine Region, die läuft eigentlich allen den Rang ab. Und da wird man vielleicht jetzt nicht drauf kommen. Es ist Saudi-Arabien. Und zwar ist es natürlich auch ein Thema, da möchte ich jetzt gar nicht politisch in irgendeine Einordnung treffen, das müssen andere tun. Aber es ist ein Thema, wo der saudi-arabische Staatsfonds gesagt hat, wir möchten jetzt das Thema Gaming und E-Sport strategisch in den nächsten, ja, wahrscheinlich sogar Jahrzehnten bei uns auf der Agenda haben. Die haben vor, ich glaube, mittlerweile 3 Jahren die größte E-Sport-Firma der Welt, die ESL, für 1 Milliarde gekauft. Noch Faceit, auch eine der größten, 5,5 Milliarde. Dann noch die DreamHack noch dazu für einen gewissen Preis. Das waren so große Offline-Anbieter. Und haben dann angefangen, erstmal, ich meine, es hieß Gamers 8, die 8 Spiele zu haben, die sehr wichtig sind. Und haben da vor 2 Jahren ein großes Event hingepackt. Da sind mal eben noch Macklemore und Imagine Dragons als Sidekick von so einem E-Sport-Event aufgetreten. Und haben dann im letzten Jahr angefangen, die Weltmeisterschaft durchzuführen. Das waren roundabout 22 Titel um die 60, 70 Millionen US-Dollar Preisgeld. Und das ist über viele, viele Wochen gegangen. Und das kam bei den Spielern relativ gut an. Natürlich gab es auch berechtigte Kritik an einigen Stellen. Aber handwerklich war das Thema sehr, sehr gut gemacht. Und die haben es jetzt geschafft, die Lizenz von den Olympischen Spielen, vom Olympischen Komitee zu bekommen und werden dann über rund 10 Jahre offiziell Olympische Spiele im E-Sport in Saudi-Arabien abhalten und sind jetzt auch gerade dabei, mit Schachter in irgendeiner Form zu integrieren, ihre ganzen Sachen. Also es ist schon eine sehr ernstzunehmende Geschichte. Die bauen noch eigene Städte zu dem Thema auf. Also da geht es richtig. Die Post ab und Leute, die da vor Ort waren, haben auch gesagt, es ist schon sehr, sehr ernst zu nehmen, was da gerade passiert.
Aber das ist so ein bisschen wahrscheinlich strategisch ähnlich wie die Wette der DFL, dass es da einen Markt geben sollte, gibt, rund um das Thema E-Sports, Fußball, der parallel zur normalen Fußballwelt vielleicht eine andere Zielgruppe erschließt oder eine Zielgruppe, die ihn auch wegbricht. Ist das vermutlich so eine strategische Wette im Mittleren Osten eben von diesen Ländern, oder?
Ja, aber aus E-Sports-Sicht ist das, ich war nicht vor Ort, aber das, was ich so mitbekomme, scheint diese Wette schon aufzugehen. Also auch da, du hast dann auch sehr, sehr große Verträge, dann hat Sony, hat sich dann auch zu bereit erklärt, das Sponsorships zu machen und da reden wir wahrscheinlich nicht über 10.000 Euro. Also wenn du, das war auch unsere Erfahrung mit E-Sport, wenn du eine Sache erstmal groß aufsetzt, bei uns war das nun so, dass wir einen der größten Stände auf der Games Convention hatten, dann ist es so, dass die Leute auch anbeißen und das scheint auch so zu sein, da sind viele namhafte Partner und auch die Konferenzen, die man da so sieht, das sind dann schon Leute, auch die man aus anderen Bereichen, aus Sportbereichen kennt, wo man schon das Gefühl hat, das ist sehr, sehr ernst zu nehmen, was da passiert.
Und was da passiert, ist dann aber global. Also das ist nicht sozusagen ein regionales Phänomen, sondern das ist wirklich dann im Sinne dessen, was wir eingangs gesagt hatten, es ist ein echt globaler Markt und damit auch anders als viele andere Dinge. Das ist dann eben, wird da global ausgerichtet. Was ja auch zu den Olympischen Spielen passt, wenn ich das richtig verstehe.
Also E-Sport ist schon auch bei den ersten Events Anfang der 2000er Jahre, wo ich in Amerika war, ist eigentlich immer schon per se global gewesen. Also alles, was irgendwie größer ist, da versuchen die Teams auch vor Ort zu sein, seit jeher. Und es ist jetzt keine saudi-arabische Liga, sondern da versuchen die Teams weltweit dabei zu sein.
Ja, sehr, sehr spannend. Wenn du so zurückdenkst, die letzten 20, 25 Jahre, die du diesen Bereich ja mitgestaltet hast, miterlebt hast, was war das, was du vielleicht nicht hast kommen sehen, wenn du sagst, hat mich überrascht aus einer wirtschaftlichen, unternehmerischen Sicht auch und hätte ich vielleicht anders erwartet?
Na, zum einen hat alles deutlich länger gedauert, als man gedacht hätte. Und zum anderen ist alles deutlich größer geworden, als man gedacht hätte.
Okay.
Also auch die Firma, die ich damals mitgegründet habe, Freaks4U, da war immer unser Traum, da in Taiwan ein Office zu haben in anderen Ländern. Und mittlerweile haben die es verwirklicht, haben dann über Geschäftspartner von uns dann auch Geschäftsführer gefunden, auch in Taiwan, da wo auch die IT-Hersteller sind, sowas wie Gigabyte und auch andere namhafte Firmen. Und die sind sehr schnell, sehr global aufgestellt und sind zu großen Unternehmen geworden. Und da sind halt auch Milliardenbeträge, also eine Firma, die ESL, die habe ich vor 20 Jahren, im anderen Podcast habe ich mir die Geschichte erzählt, über so eine Schokolade, die wir da irgendwie mal auf so einer Messe gefunden haben, gerettet und die ist für 1 Milliarde verkauft worden, das wäre damals undenkbar gewesen, ne? Diese Dimension. Und wenn man mal bedenkt, wenn man in die Schulen geht, alle zocken auf dem Handy, viele spielen Fortnite oder League of Legends, also es ist ja ein Phänomen, was ja sehr, sehr breit in der Gesellschaft schon verankert ist.
Das heißt also, und warum haben manche Dinge länger gedauert? Ist das vor allem das Wirtschaftliche, was länger gedauert hat? Weil irgendwie das Spiele weit verbreitet sind, ist ja nicht so langsam passiert.
Das eine ist, die Strukturen müssen erstmal bilden. Also wenn ich jetzt Interesse habe an so einem Spiel, dann muss ich erstmal lernen, dass ich da auch zugucken kann. Das andere ist natürlich ein sehr, sehr zyklischer Markt. Und die Haupteinnahmequelle sind in erster Linie Sponsoren.
Nach wie vor, ja.
Punkt. Mhm. Also so dieses B2C-Geschäft, dass du sagst, komm, ich nehme was von den Spielern und so weiter, das passiert hin und wieder mal. Also es gab jetzt mal ein sehr, sehr spannendes Event, ein Counter-Strike-Event in Paris. Da konntest du digitale Items zu diesem Counter-Strike-Major kaufen und da kosten ein paar Dollar so ein Ding. Und da haben die insgesamt 120 Millionen US-Dollar an Umsatz gemacht, nur an digitalen Items. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Generell musst du als Team irgendwie gucken, dass du Sponsoren hast und Sponsoring. Ich glaube, niemand wurde bestraft, wenn man in Zeiten von sinkenden Budgets und Marketingbudgets, wenn man dann irgendwie aus dem Sponsoring aussteigt. Mhm. Und im E-Sport, ich denke, das ist alles andere als irgendwie besonders relevant für eine Firma. Und das ist natürlich ein Punkt, dass man immer wieder mit so Dingen zu tun hat, dass die Sponsoren die Gelder kürzen oder streichen. Andererseits die Community sehr hohe Ansprüche hat und dann aber relativ wenig bereit ist zu zahlen. Wenn ich mal so ein Konzert überlege, ich war bei den Fantastischen Vier vor 2 Wochen, war ein tolles Konzert, wir haben überlegt, wie wenig Aufwand die im Verhältnis haben. Die stellen eine Bühne hin und singen dann die ganze Zeit. Versus ein E-Sport-Event, was über 3 Tage geht, was da an Technik ist, was da an Leuten, was da passieren muss, erstmal so am Grundsetting, plus die Preisgelder, ist ein ganz anderer Business Case dahinter. Mhm. Und der ist natürlich auch viel schwerer zu rechnen. Und viele Player von der Anfangszeit haben es leider nicht geschafft. Die haben, im Louvre gab es vor 20 Jahren ein ganz tolles Event von der ESVC, von Nvidia gesponsert. Die haben es leider nicht geschafft, die Franzosen, aber die waren alle auf einem sehr guten Weg. Irgendwann geht einem halt die Puste aus.
Mhm. Aber das heißt, du sagst, was am Ende ja jetzt aus einer echten Business-Sicht sozusagen da so ein bisschen das Problem ist, ist es ja eben kein direkter Markt, sondern das ist eben einer, der über Sponsoring lebt und der damit dann sozusagen, du musst dann in den guten Zeiten genügend Speck dir anfressen, um groß genug zu sein, um die schlechten, die es dann immer eben gibt, wenn man in der wirtschaftlichen Krise ist, auch durchzukommen.
Ja, oder du musst halt auch so investormäßig so aufgestellt sein, dass du in der Lage bist, entsprechend bestimmte Dinge zu machen. Und was du auch merkst bei vielen Firmen, die haben sehr, sehr viele Geschäfte und Untergeschäfte auch teilweise, wo sie dann halt Third-Party-mäßig als Agentur für andere arbeiten, um verschiedenste Einnahmequellen zu haben.
Wenn du nach vorne schaust und du beschäftigst dich jetzt ja auch aus deiner eher akademischen Perspektive mit so einem gewissen Abstand auch, ja, was wahrscheinlich auch nochmal spannend ist inzwischen mit dem Thema. Was sind für dich die spannenden Fragen der nächsten Monate und Jahre für diese Branche? Ist es dieses, wie diese großen Wetten einer DFL und von Saudi-Arabien sich ausgehen? Oder was sind die großen Fragen, die du glaubst, die sind spannend für die Jahre, die jetzt kommen werden?
Was ganz spannend ist, jeder von uns kennt Walt Disney, jeder kennt Disneyland. Walt Disney hat sich vor einem Jahr entschlossen, viel, viel Geld in Fortnite zu stecken und auch eine Beteiligung zu erwerben und ist gerade dabei, so war es in der ersten Pressemitteilung, ist noch gerade im Ausarbeiten, also ist noch mit ein paar Fragezeichen zu versehen, aber eigentlich ein virtuelles Disneyland selber durchzuführen. Also wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg, oder wie war der Spruch nochmal? Also in diesem Kontext bewegt sich Walt Disney gerade. Und das bedeutet, die machen ihre ganzen IPs von Star Wars, Marvel, bringen sie in Fortnite rein, weil da eigentlich deren Kernzielgruppe ist. Und was auch ganz spannend ist, ich kann mittlerweile eigene Fortnite-Karten bauen und wenn die halt gut benutzt werden, gut gespielt werden, kann ich da extrem viel Geld mit verdienen. Im Umkehrschluss könnte jetzt einer von deinen Söhnen, wenn der Lust hätte auf Star Wars und Lust hätte auf Fortnite, vermutlich in naher Zukunft eigene Fortnite-Star Wars-Maps bauen und kann damit Geld verdienen, wo du als Selbstständiger wahrscheinlich davon träumen wirst. Und das ist ein Business Case, der hat mir gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Anderer Business Case ist jetzt zum Beispiel, dass der Eli Geller, das ist ein sehr, sehr großer FIFA-Streamer oder EA Sports-Streamer, der bei Hertha BSC zusammen mit der Hertha gestartet ist und als der zum Beispiel sein Shirt verkauft hat, quasi in dem Store von Hertha, sind die Server zusammengebrochen. Und der macht zusammen mit einem anderen Fußballer, mit dem Toni Kroos, die Icon League und die bauen komplett eigene Formate. Und das ist jetzt auch ein ganz spannender Case. Da sind dann Hobbyfußballer in der Halle, die zusammen Fußball spielen und die dann von diesen beiden Protagonisten begleitet werden. Und das sind so auch neue Business Cases, die hat keiner auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist sehr spannend.
Das heißt durchaus so eine Innovationskraft und dann die von kleinen Dingen irgendwie und gleichzeitig so ganz große Spieler, die ganz strategische Dinge machen, die was Neues, noch was Neues eigentlich eröffnen.
Genau, und auch viele Sportler tun sich in den Bereichen versuchen, da sich ein paar Freunde zu sichern.
Du, Thorsten, super spannend. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich glaube, wir könnten auch vieles tiefer gehen und vielleicht müssen wir auf den einen oder anderen Aspekt irgendwann sogar nochmal reden. Im Sinne der Länge dieses Formates, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, wir haben so diesen Ritt durch E-Sports als globaler Markt, der auch Menschen verbindet und der, glaube ich, auch wirtschaftlich sehr, sehr spannend und auch kompliziert ist, so ein bisschen diskutiert. Was sind so drei Sachen, wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, die ja in der Regel aus dem eher Management-Hintergrund kommen, deine digitale Welt heute kennengelernt haben? Was sind so drei Dinge, die man sich da merken kann oder mitnehmen kann?
Das eine Thema ist, man darf nicht unterschätzen, das Thema Kommunikation, was ich kurz angesprochen habe, dass die Leute untereinander über Teamspeak, über andere Tools, die sie nutzen, einfach in Kontakt bleiben. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte und völlig unterschätzt, ehrlich gesagt. Die zweite Sache ist die, einfach mal selber zocken. Also es gibt ja wirklich viele tolle Spiele und da auch mal nicht immer nur verteufeln, sondern eine Runde Mario Kart macht bestimmt Spaß. Oder auch das Fußballspiel, gab ja früher mal FIFA Street. Das ist ein ganz toller Modus, mit dem man da spielen kann. Also da einfach mal so ein bisschen die Ängste verlieren. Und der dritte Punkt ist das Thema Edutainment, also Education und Entertainment. Wir haben jetzt gar nicht über Pokémon Go gesprochen, was vor ein paar Jahren ja ein großes Ding war, wo alle gelacht haben, läuft's da rum. Ich habe mich mit einem Professor für Sportwissenschaften unterhalten und der meinte nur, weißt du was, wir überlegen die ganze Zeit, wie wir die Leute in die Bewegung bekommen. Und dann kommt Pokémon Go und die Leute fangen an, sich zu bewegen. Also diese ganzen Konzepte, Duolingo macht es auch so ein bisschen vor, die spielerisch funktionieren und die Spiele, wo die Leute bereit sind, ihr Geld auszugeben. Das in so einen Kontext zu bringen, der halt professionell ist, halte ich für super, super spannend und für einen Bereich, der noch völlig unterbelichtet ist.
Ja, total spannend. Das ist ja was, das kenne ich auch aus dieser Education-Sicht eben, wo immer wieder die Frage ist, wie kann ich sinnvoll spielerische Elemente nutzen, was nicht einfach ist, die wirklich sinnvollen Use Cases zu finden. Deswegen gibt es auch nicht unendlich viele, aber was total interessant ist, ja. Thorsten, vielen, vielen Dank. Hast du zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Empfehlung für etwas zum Weiterlesen oder Weiterhören?
Was ich sehr spannend finde, unabhängig davon, dass ich auch Mitte Januar selber da Gast bin, aber das hätte ich auch so empfohlen, gibt es hier einen Spielekeller vom Dennis Gehlen, also vom Take gehostet. Das sind zusammen mit dem Chris, das sind so zwei Leute, die sehr, sehr tief im E-Sport sind, die super, super interessante Gäste haben, sich teilweise eine Stunde unterhalten. Da war auch der Benedikt Grinde Ende letzten Jahres da, das ist der Geschäftsführer von Ubisoft beispielsweise. Da war auch derjenige, der beim DFB für den Bereich E-Sport verantwortlich ist. Da hat man viele, viele spannende Leute, die sehr lange und sehr intensiv über die Dinge reden. Also im Spielekeller kann ich nur empfehlen, das ist so für mich so der beste Branchen-Podcast, um mal so einen Einblick zu kriegen.
Cool, vielen Dank. Wir werden das für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Shownotes verlinken, genauso wie einen Link zu Thorsten und zu IU, wenn Sie das interessiert, was da so alles vor sich geht. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, lieber Thorsten, vielen, vielen Dank. Total spannender Einblick. Danke für deine Zeit und dass wir von dir lernen durften.
Ja, hat großen Spaß gemacht. Ich kann verstehen, dass du einen Podcast magst. Macht sehr großen Spaß. Mach's gut, Jan.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.